Brücken bauen mit Hans Sapay, ein Podcast von SWR 3.
Otto, danke, dass du dabei bist bei Brücken bauen. In dieser Rolle haben wir uns eigentlich noch nie irgendwie, glaube ich, zusammengefunden, dass ich dich interviewe oder dass wir über einfach so als Interviewpartner uns sehen, eigentlich eher als Gegner oder als Freunde irgendwo.
Das stimmt. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich darf dann, glaube ich, nicht zu privat werden mit dir und versuche förmlich zu bleiben.
Nein, ganz locker bleiben. Die Leute wollen alles von dir wissen. Wir wollen ja deine Geschichte herausfinden, wie die ist, wie die war und wo es noch hingeht. Deswegen, wo bist du überhaupt? Du hast wieder so ein gelbes Trikot an, so ein Zeichen. Ich weiß nicht, was da genau steht, was für ein Trikot das ist.
Ja, ich bin am Trainingsgelände. Wir hatten gerade wieder einen Corona-Test, wie jeden Tag. Und ich muss hier noch ein paar Tätigkeiten nachher nochmal absolvieren. Und wenn ich hier am Gelände bin, laufe ich natürlich auch mit den Trainingsklamotten vom BVB rum.
Du bist ja jetzt momentan Co-Trainer. Du warst vorher Talent. Was sagt man? Nee, Talent.
Top-Talente-Trainer.
Und dann jetzt Co-Trainer. Wie geht es da bei dir weiter?
Ich gehe wieder in meine alte Rolle zurück als Top-Talente-Trainer. Das unterscheidet sich jetzt gar nicht so groß. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist dann einfach, dass ich am Wochenende, anstatt bei der ersten Mannschaft zu sein und auf der Bank zu sein, wäre ich dann wieder vermehrt mich um die Spieler kümmern, die ja auch im Kader der ersten Mannschaft sind, aber vielleicht nicht so im Fokus stehen und auch viele Spiele bei der U23 machen, dass ich mich um die kümmere, dass ich da bei den Spielen dabei bin, dass ich dann auch, wenn es hoffentlich wieder losgeht, auch bei der U19 und U17 dabei sein kann, die Spiele beobachten kann, die Spiele danach dann mit den Spielern analysieren kann, mit den Jungs extra Training machen kann, um sie ja auf das Ziel Bundesliga bestmöglich vorzubereiten.
Auf jeden Fall bleibst du beim BVB.
Ich bleib beim BVB, genau. Ich werde als Top-Talente-Trainer wie auch im letzten Jahr bei der ersten Mannschaft unter der Woche sein, beim Training. Und wie gesagt, bei den Spielen werde ich dann wieder auf die Top-Talente achten und die gezielt fördern mit Wiederanalysen, mit Training, mit Gesprächen und gucken, dass wir noch mehr junge Talente in die erste Mannschaft bekommen.
Sehr, sehr gut. Ich habe mich ja vorbereitet und dann habe ich mich gefragt, wann haben wir uns das erste Mal kennengelernt?
Das ist eine sehr gute Frage. Kennengelernt?
Oder erste Mal gesehen, so richtig? Ich glaube, das war beim Zweitligaspiel Hannover gegen Fortuna Köln. Ich glaube, in Hannover sogar, glaube ich. Da haben wir gegeneinander gespielt. Da hast du mit Gerald bei Hannover gespielt. Ihr habt die Liga aufgemischt und ich bin da gerade, keine Ahnung, Profi geworden. Und dann haben wir gegeneinander gespielt und dann haben wir nach dem Spiel, glaube ich, so ein bisschen gequatscht, Nummern ausgetauscht und ein bisschen über Nationalmannschaft geredet, alles Mögliche, so ganz schnell. Das ist so mein erster Eindruck.
Ja, das stimmt. Ich glaube, jetzt wo du es sagst, ich dachte jetzt erst, es wäre später, wo ich in Dortmund gewesen bin, aber du hast recht, das war zweite Liga, Fortuna Köln, Hannover 96, genau, das war's. Da hast du recht, absolut.
Ja, das war, ich glaube, weil damals waren auch noch nicht so viele farbige Spieler in der Bundesliga, erste, zweite Liga und dann wart ihr beide auch aus Ghana und dann hat man sich leichter nochmal auseinandersetzen können oder ich war mein erstes Jahr Bundesliga, dann holt man sich Tipps und Ratschläge, wie man das so irgendwie schaffen kann.
Ja, absolut, so war das. Damals, klar, wenn man ja, gegen jemand gespielt hat, der auch afrikanischer Herkunft war oder vielleicht Afrikaner ist, hat man sich immer ausgetauscht und gegrüßt. Heute ist es ja relativ normal. Aber damals war das schon, ja, wir waren nicht die Ersten, aber trotzdem war das eher die Ausnahme. Und ich kann mich sogar noch an eine Zeit erinnern in Hamburg, wo ich ganz klein war, wo meine Mutter jeden afrikanischstämmigen auf der Straße ganz normal gegrüßt hat, weil wir, also weil es halt nicht so viele gab. Und da, und so war es im Fußball halt auch. Und heutzutage gibt's, hat jede Mannschaft viele, ja, die afrikanischen Ursprungs sind oder aus Afrika sind. Und das ist ganz normal. Da tauscht man sich vielleicht aus, wenn man sich kennt, aber ansonsten nicht. Das stimmt.
Wo,
das
war eine andere Zeit. Wo bist du geboren, Otto?
Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen.
Aber eine Zeit lang auch in Ghana gelebt oder komplett in Deutschland aufgewachsen?
Das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich bin, ich und meine Schwester, ich habe eine Zwillingsschwester, wir sind in Deutschland geboren, in Hamburg. Und meine Mutter hat sich ein Jahr um uns gekümmert. Damals gab es keine Kindergärten, die ab 1 Jahr Kinder aufgenommen hatten. Und somit hätte meine Mutter warten müssen. Sie hat auch hier keine Hilfe, kannte niemanden, hatte keine Familie hier und hat uns dann, als wir 1 waren, nach Ghana gebracht, zu ihrer Schwester. Und wir haben dann 2 Jahre, also bis zum 3. Lebensjahr, in Ghana gewohnt. Und als wir 3 waren, hat meine Mutter uns wieder abgeholt. Und wir dachten natürlich dann, meine Tante wäre meine Mutter. So, und oder wäre unsere Mutter gewesen und wollten dann gar nicht mit, und das war eine schreckliche Zeit für meine Mutter, weil sie zwar dann auch immer einmal oder zweimal im Jahr in Ghana war, aber ja, wir natürlich keinen Bezug zu ihr hatten. Und dann war es eine sehr, sehr schwierige Anfangszeit, wieder hier in Deutschland mit für uns einer Fremden, dann im Kindergarten, wo wir nichts verstanden haben. Und ja, für meine Mutter war es nicht einfach, aber sie, wie gesagt, sie war arbeiten, sie musste arbeiten, hatte eine gute Stelle hier gefunden im Labor. Bei meinem Patenonkel, Dr. Otto Fenner, nachdem ich auch benannt wurde, Otto, der meine Mutter sehr geholfen hat. Und ja, mit der Zeit hat sich das aber alles eingespielt. Und ja, das war so unsere frühkindliche Zeit.
Dann brauche ich ja gar nicht mehr auf den Namen zurückkommen. Hast du schon eingebunden? Sehr, sehr, sehr schön. Als ihr nach Deutschland gekommen seid, wie du schon sagst, ihr konntet die Sprache nicht. Wie war es dann für euch? War es schwierig? Habt ihr irgendwie schon gemerkt, dass ihr anders seid? Oder anders wahrgenommen werdet?
Ja, schon. Wie das denn schon mal so, oder wie das dann leider denn so war, gerade dann, ich sag mal, Kinder. Können dann vielleicht, glaube ich, auch noch mal grausamer sein. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber meine Mutter meinte schon, dass wir dann schon am Anfang uns irgendwie so ein bisschen durchsetzen mussten. Ich habe es ja selber gemerkt, wo ich dann in die Schule kam, neue Klasse. Man musste sich immer irgendwie wieder neu beweisen. Da hat mir natürlich der Sport, oder dass ich generell sportlich war, hat mir sehr geholfen, weil es dann auch irgendwie den Beliebtheitsgrad in der Klasse dann irgendwie gesteigert hat. Und ja.
War es für deine Schwester schwieriger als für dich?
Ich glaube nicht. Weil Frauen sind, glaube ich, generell auch nochmal ein bisschen anders. Vielleicht ein Stück offener. Und Männer wollen sich halt gegenseitig auch immer so beweisen. Ich glaube, insgesamt war es nicht schwieriger für sie. Aber ich glaube, jeder Mensch ist auch anders. Und ich glaube, sie ist damit anders umgegangen als ich. Also ich bin da relativ locker mit umgegangen. Und ich glaube schon, dass sie, ja, das schon betroffener war in einigen Situationen, wenn wir beleidigt wurden oder wenn ja, jemand uns irgendwas wollte, da war sie schon emotionaler als ich.
Aber ihr konntet euch gegenseitig so unterstützen, helfen, füreinander da sein.
Total, total. Das war sehr, sehr gut, dass wir zu zweit waren. Und wie gesagt, das ist dann meistens immer nur die Anfangszeit gewesen. Und nach 3, 4, 5 Monaten haben wir dann immer viele, viele Freunde gehabt und Leute, die uns dann nahe standen und die uns immer unterstützt hatten. Und das hat uns generell dann auch einfacher gemacht.
Wann hast du Oder wann hast du gemerkt, oder wann hast du gemerkt, okay, du bist so gut im Fußball und du willst da was erreichen oder du kannst was erreichen oder die Leute begeistern einfach?
Puh, schwierig. Also ehrlich gesagt habe ich das nie so gesehen. Ich bin mit 8 Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Wo ja die Jungs aus meiner Klasse gesagt haben, pass auf, Otto, du bist hier der Beste, du musst zu uns in den Verein kommen. Und dann war ich irgendwann mit 18 beim Hamburger SV. Ich war aber trotzdem immer realistisch, ja, zu sehen, dass es einfach brutal schwer ist. Es reicht dann auch mit meiner Hautfarbe.
Wieso schwer, besonders mit deiner Hautfarbe?
Ja, weil natürlich hat man gemerkt, dass ob es jetzt von anderen Eltern waren, ob das vom Gegner war, ob das auch die Trainer waren. Und es ist generell ja so, dass du meistens in vielen, vielen, nicht nur im Fußball, sondern in ganz, ganz vielen anderen Dingen, ob das jetzt Arbeit ist oder egal was, musst du halt als Mensch oder mit Immigrationshintergrund musst du halt doppelt so viel leisten, weil du hast halt immer das Gefühl, ich kann es halt nicht beweisen, aber klar hast du immer das Gefühl gehabt, dass wenn einer, der nicht dunkelhäutig war und hellhäutig, der genauso gut war wie du, dass er vielleicht eher die Chance bekommen hätte, als du zu spielen. Beweisen kann man es nie. Ich konnte nie in irgendwelche Köpfe reingucken, aber klar hat man das Gefühl.
Das ist kein Gefühl. Das ist, wie Marco Reus sagt, es ist so. Ja, das ist, ich kenne das ja auch. Das ist ja, wenn du das auch versuchst zu erklären, und dann sagen sie, ja, du bist zu sensibel und das ist nicht so. Aber wie du schon sagst, wir sind damit groß geworden und das hat nichts nur mit dem Sport zu tun, das ist in allen Ebenen so gewesen. Ob du eine Ausbildungsstelle suchst oder irgend sowas, du musstest eben besser sein als derjenige, der deine Konkurrenz ist, um genommen zu werden. Wie du schon sagst, es ist schwer jetzt irgendwie so zu beweisen, aber wenn wir unsere Geschichten, glaube ich, nachgehen, dann kann man das einfach sehen bei bestimmten Aktionen, Sachen, ob es im Sport ist und so. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Aber die Leute natürlich, die verstehen das nicht. Die denken immer, wir denken uns irgendwas aus.
Also ich habe natürlich, also wenn ich darüber nachdenke, natürlich auch Situationen gehabt, wo ich das beweisen kann. So, ne? Es gibt Situationen, ich habe mit 14 oder 15 habe ich im Supermarkt gearbeitet und ich war davor bei einem anderen Supermarkt und ich wurde eigentlich mit einem Freund hin. Der war aber 2 Stunden zu spät. Dann war ich alleine da, ich habe mich weggeschickt gemacht, gute Sachen angezogen, Hemd, hab gefragt, ob ich da im Lager arbeiten kann. Und haben sie gesagt, nee, wir sind schon voll. Mit Hemd und feiner Hose und meine Kirchensachen angezogen, die ich nur sonntags zur Kirche anziehe. Und damit ich einen sehr guten Eindruck da hinterlasse. Aber ja, die haben gesagt, die brauchen keinen, obwohl draußen ein Schild hing, dass sie noch Mitarbeiter suchen. So für das Lager. So, wurde nicht genommen. Und am nächsten Tag habe ich meinen Kumpel gefragt, wo er war, weil wir wollten eigentlich zusammen dahin gehen. Mhm. Er sagte, nee, ich war da, war halt 2 Stunden später da. Das Kuriose war, dass er den Job bekommen hatte. So, und dann, da wird dir dann schon klar, okay, zu dir sagen sie, ist zu, ist voll. Die haben schon jemanden eingestellt, die suchen keinen mehr. Und dein Kumpel, der 2 Stunden später kommt, wird dann genommen. So, und dann weißt du genau, warum das so ist. Da gibt es eigentlich kein Vertun. So.
Ja, absolut. Und ich glaube, so welche Geschichten sind wichtig, dass die Leute das erfahren, dass sie das hören, dass sie wissen, wir bilden uns das nicht nur ein, dass das Tatsache ist, dass es es hier gibt Und nicht nur damals, sondern jetzt auch noch. Du hast ja in den Film mitgemacht, Schwarze Adler. Welche Motivation hast du da mitzumachen?
Welche Motivation? Ja, ich denke mal, ehrlich gesagt, wusste ich jetzt nicht genau, wie der Film jetzt aufgebaut ist.
Aber ich muss sagen, der Film ist sehr, sehr gut geworden. Also alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, anschauen. Er ist echt gut geworden.
Ja, also als ich dann die endgültige Fassung gesehen habe, war ich auch sehr, sehr positiv überrascht. Klar kennt man schon vorherige viele Dokumentationen über Rassismus, über ja auch Einzelschicksale etc. Aber so wie die den Film aufgebaut haben, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Auch in der Zeitlinie dann weiter hochgegangen sind. Ich hätte mir noch einen Hans Sapai gewünscht in dem Film.
Ich bin kein Schwarzer Adler.
Ja, ich auch nicht. Und mich haben sie trotzdem reingenommen.
Ja, weil du warst wahrscheinlich sehr kurz davor, ein Schwarzer Adler zu werden.
Das kann sein, das weiß ich nicht. weiß es auch nicht genau, wie gesagt, von wem jetzt die genaue Idee kam etc. Aber ich muss sagen, es hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, diese Dokumentation. Finde ich auch sehr, sehr gut geworden. Und man merkt es auch an den Reaktionen von Freunden, von Menschen, die man auch nicht kennt, die einen schreiben, die viele Sachen noch besser verstehen, einfach durch diese Dokumentation. Weil der Aufbau und die Geschichte, ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen, sehr, sehr gut ist. Und auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so von Rassismus betroffen sind, viele, viele Dinge vielleicht klarer darstellt.
Du erzählst in der Geschichte, in dem Film, eine Geschichte über Rechtsradikale, die dich verfolgt haben und du mit dem Fahrrad abgehauen bist und damit die dich nicht erwischen, damit dir nichts passiert.
Rechtsradikal bezeichnet allgemein eine radikale rechtsgerichtete politische Orientierung bzw. eine Ideologie der äußersten Rechten.
Wie kam es dazu, dass sie dich verfolgt haben? Hast du denen irgendwas getan?
Nein, ich bin ganz normal zweimal die Woche zum Training gefahren mit dem Fahrrad. Und ich hatte auch ein, zwei Freunde, die den gleichen Weg hatten. Aber ja, oft hatte ich mir dann noch mehr Zeit gelassen als andere, weil ich noch gequatscht habe. Wir haben noch Späße gemacht mit anderen Freunden und die sind schon vorgefahren. Und so kam es, dass ich dann halt öfter auch alleine unterwegs war mit dem Fahrrad. Und gerade in den Winterzeiten wurde es dann auch dunkel dann früh. Wir hatten, glaube ich, um 17 Uhr immer Training und dann komme ich da irgendwie um 7 Uhr weg. Dann gab es halt eine Zeit. Es war auch so die Zeit, ich glaube, ich war so 14, 15. Sehr, sehr viele Anschläge aus Asylantenheime waren in dieser Zeit gang und gäbe. Und auch in Hamburg gab es viele rechtsradikale Gruppen, Skinhead-Gruppen.
Als Skinhead wird eine Person mit einem bestimmten Aussehen bezeichnet, die oftmals an der ziemlich kurzen oder ganz entfernten Kopfbehaarung erkannt werden kann und bestimmte Modemarken bevorzugt. Sie gehört zu einer heterogenen Gruppe, von der Teile auf der Grundlage rechtsradikalen Gedankenguts zu aggressivem Verhalten neigen, andere als unpolitisch oder linksradikal gelten.
Ja, eine Gruppe, der bin ich halt irgendwie häufiger begegnet. Die waren halt in Autos, die waren schon älter, die Jungs. Ich glaube, in den einen Auto war auch, glaube ich, auch immer ein Mädchen mal dabei. Und ich weiß nicht genau, ob die da vorbei mussten, vielleicht zufällig zu diesem Zeitpunkt, ob die mich gesucht hatten. Ich habe keine Ahnung. Aber es war häufiger so, dass ich nach dem Training dann, habe ich gesehen, ich weiß ganz genau, es war ein gelber VW-Käfer. Der eine Wagen. Wenn ich dieses Rad dann schon gehört habe, habe ich schon gesagt, oh Mist. Und da haben sie aus dem Auto mit Bierflaschen auf mich geworfen. Sind angehalten, ausgestiegen. Ich bin umgedreht mit dem Fahrrad dann weg, hinter mir hergelaufen. Einige waren halt zu Fuß hinter mir her. Andere sind dann weitergefahren mit dem Auto und wollten mir irgendwie einen Weg abschneiden. Und ich bin dann so kleine Wege gefahren, wo sie mit dem Fahrrad nicht, oder wo man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch konnte, wo sie mit dem Auto mich nicht verfolgen konnten. Und hab mich manchmal irgendwie 20 Minuten irgendwo versteckt in ein Gebüsch oder so, bis die weggefahren sind oder bis sie weitergefahren sind. Und bin dann irgendwann nach Hause gekommen, ein bisschen später halt. Meine Mutter hat sich eigentlich nie was dabei gedacht, weil sehr häufig, auch wenn ich nach Hause gefahren bin, hingen da die Jungs auch vor unserer Haustür. Und manchmal nach dem Training habe ich mich nochmal so eine halbe Stunde, auch eine Stunde mit den Jungs aus meiner Umgebung, aus meiner Hood, habe ich mich dann noch unterhalten. Und deswegen bin ich auch manchmal auch um halb neun erst reingekommen. Deswegen hat meine Mutter sich nichts gedacht. Ich wusste aber auch, dass ich ja nicht meiner Schwester was erzählen konnte, meiner Mutter erst recht nicht, weil
sonst hätte sie mich egal nicht.
Ja, weil sie es vielleicht meiner Mutter erzählt hätte.
Ah, okay.
Und dann hätten die mich nicht mehr zum Fußball gelassen. Ja, insofern muss ich das irgendwie mit mir selber ausmachen. Hatte damit auch ehrlich gesagt keine Probleme, weil ich auch nie die Gefahr gesehen habe, dass sie mich irgendwie erwischen. Ich war schnell, ich war mit dem Fahrrad flink, ich war wachsam. Von daher hatte ich auch keine große Angst.
Also nach dem Training nochmal eine Extraschicht eingelegt.
Genau. Vielleicht hat mir das ja verholfen, um Bundesliga-Profi zu werden. Ich weiß es nicht.
Ja. Und du sagst ja auch, du bist in Deutschland, Hamburg geboren, aufgewachsen. Das Deutsch ist die Sprache, die du am besten beherrschst. Und ja, du fühlst als Deutscher, richtig?
Ich fühle mich mittlerweile als Deutscher. Damals habe ich mich nicht als Deutscher gefühlt, obwohl ich einen deutschen Pass hatte, in Deutschland geboren bin, aufgewachsen bin. Aber ich habe mich damals natürlich so gesehen, wie mich andere sehen. Andere haben mich als Ausländer gesehen und so habe ich mich dann auch gesehen und auch gefühlt. Und heutzutage sehe ich das anders. Da will ich mein Empfinden nicht von anderen bestimmen lassen, sondern ich fühle mich so, wie ich mich fühle. Und deswegen fühle ich mich als Deutscher.
Ist das der Grund, warum du dich damals dann für die ghanaische Nationalmannschaft entschieden hast?
Ja, das war eines der Hauptgründe, wo ich dann früh für mich entschieden habe, pass auf, wenn du irgendwann mal vielleicht die Chance bekommst, spielst du nicht für dieses Land. Weil ich halt auch sehr viel Ablehnung erfahren habe in diesem Land und konnte damit nicht umgehen und habe das dann, wie gesagt, damals auch nicht. Das ja auch in der Doku schon gesagt gehabt, dass ich das nicht verstanden habe, dass Gerhard für Deutschland spielt. Im Nachhinein muss ich sagen, fand ich das super von Gerhard, dass er für Deutschland gespielt hat, weil das natürlich für ganz, ganz viele Leute in diesem Land einfach auch nochmal einen anderen Blick auf die Situation gestellt hat, dass man halt auch dunkelhäutig und deutsch sein kann. Und für dieses Verständnis hat Gerhard mit ja, damit, dass er sich für Deutschland entschieden hat, sehr, sehr viel getan in Deutschland.
Das sehe ich genauso. Ich war früher, habe ich auch gedacht, okay, warum spielt er für Deutschland? Ein Stück weit, ja, konnte ich es verstehen. Natürlich, wir sind alle irgendwie hier groß geworden und haben echt die Verbundenheit zu Deutschland. Und aber trotzdem hat man natürlich gesagt, okay, boah, wenn er nochmal für Ghana spielen würde, dann haben wir nochmal auch eine stärkere Mannschaft und so. Jetzt geht er später für Deutschland. Aber ist sowas etwas, was wo wir damit Brücken bauen?
100%. Also das ist, also es gibt, also ich denke mal, Bildung ist einer der wichtigsten Waffen der Welt. Aber Sport ist halt auch, Sport ist so mächtig. Natürlich sollte man versuchen, Sport und Politik, wenn es irgendwie geht, zu trennen. Aber es gibt so wichtige Themen auf der Welt, wo man das nicht kann. Und das ist eins von diesen Themen. Deshalb bin ich auch froh, dass man auch nicht müde wird, bestimmte Sachen auch immer wieder anzusprechen, ob es Rassismus sein, ob es Diskriminierung jeglicher Art sei. Weil Sport ist schon sehr, sehr mächtig. Es verbindet Menschen, es verbindet Kulturen. Es zeigt einfach ganz klar, dass man miteinander sehr, sehr gut kann. Es gibt sehr, sehr viele super Beispiele für Multikulti-Vereine, Mannschaften. Man wird, wenn man in so einer Mannschaft ist, einfach mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen, mit anderen Gewohnheiten konfrontiert und kriegt einen anderen Blick und viel, viel mehr Verständnis dafür. Und deswegen ist Sport sehr, sehr wichtig, Und dadurch kann man sehr, sehr viel erreichen.
Ja, was heißt denn für dich Brücken bauen? Weil ich hab so das Gefühl, jetzt haben wir zum Beispiel auch über Gerald gesprochen oder so, dass er nur die Brücke gebaut hat, weißt du, von der einen Seite. Und, ja, und wenn man eine Brücke baut nur von einer Seite, dann bricht sie immer ein, glaube ich.
Nee, genau, absolut. Also Brücken bauen, wenn sie von zwei Seiten gebaut wird, die Brücke, ist es natürlich umso besser. Wenn jeder seinen Part dazu tut, dass man zueinander findet. Absolut. Und ich glaube auch, ja, insbesondere hier auch in Deutschland, müssen noch mehr Brücken gebaut werden, von, wie gesagt, von beiden Seiten. Und dazu gehört natürlich auch, ja, von ganz vielen Menschen hier in diesem Land eine gewisse Offenheit. Ja, aber jeder sollte versuchen, seinen Part zu tun. Und das heißt, aufeinander zugehen, zuhören. Ja. Versuchen, aus einem anderen Blickwinkel zu gucken. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man eine Brücke bauen will, nicht nur aus seiner Sicht zu gucken.
Ja. Wenn wir jetzt im Sport bleiben, im Fußball, wo wir beide ja auch zu Hause sind, was würdest du dir wünschen? Wie sollte es weitergehen? Wie sollte man dort Brücken bauen? Was sollte passieren die nächsten Jahre?
Am Ende geht es, glaube ich, schon um Position, um Positionierung. Im Fußball geht es immer sehr häufig aus meiner Sicht um Positionierung, ob das jetzt gegen den Ball ist oder auch mit dem Ball. Und so ist es, glaube ich, auch im normalen Leben. Und es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel Luft nach oben, was Position für Leute mit Migrationshintergrund angeht. Und da spielt der DFB, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Da als Vorreiter vorwegzugehen, Leute auch Möglichkeiten zu schaffen für Leute, die vielleicht auch einen Immigrationshintergrund haben, dass man, wie gesagt, diesen anderen Blickwinkel mit integriert, um auf höchster Ebene auch wichtige Entscheidungen zu treffen.
Welche Möglichkeiten meinst du?
Ja, es ist einfacher, wenn man zum Beispiel über Rassismus diskutiert, wenn man Leute mit in den höchsten Gremien hat, die das auch schon erlebt haben. Und ich glaube, man kann noch bessere Lösungen finden, wenn man diese Leute mitnimmt, wenn man diese Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, mit integriert. Und es ist natürlich, so wie es als ein gutes Beispiel ist, wenn ein Gerald Asamoah für Deutschland spielt, wär's. Und das ist natürlich in Deutschland noch natürlich ein bisschen schwieriger, weil natürlich braucht man auch eine gewisse Qualifikation, das ist ganz klar. Aber trotzdem Möglichkeiten schaffen für Menschen auch mit Immigrationshintergrund in bestimmte Qualifikationen zu erreichen, aber auch die Möglichkeit dann zu haben, sie diese Qualifikation auch auf höchster Ebene oder in höchsten Gremien ausüben zu können, um die Interessen aller zu vertreten.
Aber welche Qualifikation zum Beispiel?
Ob es jetzt in...
Bleiben wir bei Gerald Asamoah.
Bleiben wir bei Gerald Asamoah?
Ja, du hast gesagt, er war deutscher Nationalspieler und da könnte man ihn ja auch so ein bisschen einbinden. Aber es geht natürlich immer um Qualifikation, irgendwie in irgendwelche Positionen zu gelangen. Weil das Problem ist, ich sehe das absolut richtig, so wie du es sagst. Aber nochmal, es gibt Manager oder so in Deutschland, die haben nie Sportmanagement studiert. Und die waren Spieler und kommen als nach dem Spieler, kriegen die Positionen, wo die keine Qualifikation haben, aber werden super Sportmanager, weil sie aber sich da reinarbeiten, reinfuchsen, von anderen lernen in den Positionen und dann gleichzeitig natürlich sich auch die Qualifikation auch noch dazu zu holen. Und da glaube ich einfach, gibt es auch Situationen, wo die Leute, wie du sagst, aber auch im DFB oder in der Bundesliga dann Leuten wie uns oder ein Gerard Asamoah das von Anfang an vielleicht nicht zutrauen.
Das kann sein. Ich kann es, wie gesagt, es ist dann am Ende immer nur ein Empfinden. Es ist schwierig, über Sachen zu reden, finde ich, wo man schwer was beweisen kann. Fakt ist natürlich, dass Deutschland, wenn man jetzt Deutschland mit England oder Frankreich vergleicht, nicht so einen hohen Immigrationshintergrund hat von Menschen wie England oder Frankreich. Deswegen ist es schwierig. Ich habe keine prozentualen Zahlen. Prozentuell glaube ich schon, dass es viel, viel weniger dunkelhäutige Menschen gibt in Deutschland als hellhäutige. Und von daher ist es dann schwierig zu sagen, so und so viele müssen jetzt auf so welchen, auf bestimmten Positionen sein. Insgesamt ist es, glaube ich, so wie mit allen Sachen, auch außerhalb des Sports, schwieriger, wenn man einen Immigrationshintergrund hat, eine Arbeit zu bekommen, als wenn man keinen Immigrationshintergrund hat. Das glaube ich schon. Das gibt ja auch Studien, die das beweisen. Und ja, ich wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass man auch versucht, Wege aufzuzeigen für Leute mit Immigrationshintergrund, um vielleicht auf noch bessere Positionen zu kommen. Und die Zukunft liegt am Ende doch bei der Basis. Und die Basis ist einfach so, dass aktuell Menschen mit Immigrationshintergrund natürlich ganz, ganz andere Startbedingungen haben als Menschen ohne Migrationshintergrund. Viele sind sozial schwächer gestellt, haben einfach ganz, ganz schlechtere Möglichkeiten. Und somit ist es dann auch schwieriger für die, in bessere Positionen zu kommen. Und da muss man, glaube ich, schon ansetzen, um die Startposition zu verbessern, um Leute, die ja Interesse im Sport haben, auch an andere Positionen heranzuführen. Nicht nur vielleicht Spieler und dann war's das, sondern auch vielleicht Programme vielleicht ins Leben zu rufen, die gerade ehemaligen Spielern aktiv unter die Arme greifen, denen zu helfen. Pass auf, es gibt auch ein Leben nach dem Fußball und es gibt Möglichkeiten nach dem Fußball vielleicht sich hier oder da zu etablieren und das würde ich mir vielleicht noch mehr wünschen.
Das ist ein echt guter Einwand, dass so welche Programme, besonders im Fußball, so nach der Karriere, wo man bestimmte Spieler dann hilft und schult auch nochmal sich weiterzuentwickeln, um wirklich ihre Fähigkeiten dann nochmal in den Bereich Fußball nochmal intensiver einzubinden. Das finde ich echt eine sehr, sehr gute Idee. Womit sprechen die Leute dich am häufigsten an oder die Verbindung zu Dortmund? Wenn man sagt Otto Addo, Borussia Dortmund, was kommt dann?
Tor mit Kreuzbandriss
gegen Austria Wien, richtig?
Ja.
Gegen Austria Wien war Champions League-Spiel oder was war das?
Das war ein UEFA-Cup-Spiel.
Okay, und dann, was genau passiert, du hast dich verletzt gehabt, aber bist dann nochmal, hast gesagt, das geht irgendwie schon ein bisschen tut da irgendwas weh, aber kannst noch weiterspielen, dann bist du auf den Platz gegangen, hast dann ein schönes Solo hingelegt und den Ball dann schön ins Eck gehauen. Ich kann mich noch bildlich genau daran erinnern.
Ja, genau. Ich wollte die Verletzung nicht so wahrhaben. Unser damaliger und auch jetziger Doktor, Dr. Braun, hat dann schon gesagt, Otto, das sieht nicht gut aus. Würde dich gerne runternehmen. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass es dann der dritte Kreuzbandriss war. Hab gesagt, Dirk, nee, lass mich, geht schon und so. Und es ging dann schnell gemerkt, dass es irgendwie doch nicht geht. Und ja, Lars Rigner hat mir dann noch den Ball zugespielt und hab dann irgendwie all meine Kraft nochmal zusammengenommen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr richtig laufen konnte, aber irgendwie ging es dann doch. Schmerz unterdrückt und Augen zu und durch und hatte dann riesiges Glück, dass der Ball überhaupt reingeht, weil eigentlich konnte ich nie gut schießen. Und mit links ist es recht nicht. Sing ging rein und war dann irgendwo Glück im Unglück.
Ja, Glück erarbeitet man sich ja, ne?
Ja, bekanntermaßen, ne? Ja, das stimmt.
So sieht es aus. Schöne Geschichte nochmal, dass ich glaube, jeder, der sich mit Fußball wirklich auseinandersetzt und mit dir, der weiß ganz genau, dass du ein Tor mit einem Kreuzbandriss gemacht hast, Tor des Monats, wie schön das war. Und ich glaube, da hat sich auch jeder gefeiert in dem Moment. Und aber wie du schon sagst, dritter Kreuzbandriss. Wie bitter war das?
Es war schon bitter. Nichtsdestotrotz, trotz allem war es okay für mich.
Was heißt weil okay? Du bist ein dritter Kreuzbandriss, dann denkst du doch, es ist vorbei, oder?
Das stimmt, ja. Ja, also ich habe es nicht gedacht. Also ich habe immer positiv gedacht. Ich habe immer gesagt, okay, das war halt der dritte, aber ich komme wieder zurück. Ich werde dran arbeiten. Auch wenn ich war, glaube ich, ein Jahr und noch einen Monat oder so draußen. Und bin dann aber wieder zurückgekommen. Der BVB hat mir auch nochmal die Chance gegeben, mich zu rehabilitieren. Habe dann, ja, meine letzten Monate nochmal trainieren können und bin dann nach Mainz gegangen. Es kommt, wie so oft, auch im Sport auf den Blickwinkel an. Und,
ja, absolut.
Ja, gerade, ja, ich denke auch wie die dann auch den Bezug zu Afrika haben, zu Ghana. Ich war jedes Jahr in Ghana und dann auch nicht immer in den besten Gegenden. Und da weiß man einfach, was für ein Glück man hat, generell, wenn man die Chance hat, in Europa, in Saus und Braus zu leben. Jeden Tag was zu essen zu haben und so. Und von daher bin ich einfach nur dankbar. Und solche Dinge wie Kreuzbandrisse, die schlimm sind, auf jeden Fall, die konnten mich nie so runterziehen. Nie.
Ja, das ist eine sehr gute Einstellung. Ich glaube, da das können sich, sollten sich viele da was abschneiden von, weil, wie du schon sagst, ich glaube, uns geht es schon sehr, sehr gut. Jeder hat irgendwie Rückschläge. Die gehören, glaube ich, im Leben dazu. Und wie du sagst, man muss immer den Blickwinkel dafür haben und zu sagen, ey, es ist dumm gelaufen, aber es geht weiter. Der nächste, jetzt kommt wieder was Positives. Ja, reden wir Positives. 2006 Weltmeisterschaft mit Ghana. Wir beide waren dabei. Und wie hast du diese Zeit empfunden? Bei der Weltmeisterschaft war ja gefühlt auch für uns eine Heim-WM. Wie hast du das ganze, diese ganze Weltmeisterschaft empfunden? Dieses, um auch auf den Bezug Brücken bauen zu gehen. Für mich war es so, weil Deutschland hat in dem Monat ein Gesicht gezeigt, das eigentlich so echt einzigartig war, wo du sagst, boah, geil. Was geht denn hier ab? Und wir waren ja auch in Würzburg stationiert und auch wie Würzburg uns als Nationalmannschaft empfangen hat und wie positiv das war für mich immer noch sehr beeindruckend. Wir waren ja Zimmerkollegen, aber trotzdem, jeder empfindet das ja trotzdem mal ein bisschen anders. Wie war es bei dir?
Ja, ich habe es genauso empfunden. Also es war also überragend. Also die Zeit war unglaublich. Die Menschen waren übertrieben nett, übertrieben. Wir kamen halt auch ja gut an als Nationalmannschaft aus Ghana und zum ersten Mal dabei. Und selbst wenn wir irgendwo zum Training gefahren sind, dann waren da Fans und die haben uns zugejubelt, als wären wir schon Weltmeister geworden. Das war unglaublich. Ja. Die Stimmung, dann insbesondere nach Siegen dann im Hotel, wo ja Menschen unterschiedlichster Kulturen und Nationalitäten im Hotel waren und gefeiert haben und unsere ghanaischen Mamas was zu essen mitgebracht hatten, Reis und Kinke und Fufu und hast du nicht gesehen. Die Spieler haben sich wohlgefühlt. Man hat gesehen, wirklich die Leute haben zueinander gefunden. Egal, wo wir hinkamen, also in Würzburg war es natürlich super sowieso, aber auch in Hannover, in Dortmund, wie wir da empfangen wurden als Mannschaft, das war wirklich unglaublich, unglaublich. Also es war sehr, sehr schön, muss man sagen. Und ich glaube, diese WM hat auch sehr, sehr viel beigetragen, dass Brücken gebaut wurden, dass sich Menschen näher kamen. Also ich habe das ja aus familiären Umkreis, dass ja, also Freunde von mir, die sind irgendwo essen gewesen. Dann, ich glaube, an den Abend hatten wir den gewonnen irgendwie. Und dann haben die Restaurantbesitzer, seid ihr aus Ghana? Und ja, ihr könnt umsonst essen. Und die konnten umsonst essen und trinken. Und also das war unglaublich. Das war für alle, glaube ich, einfach eine Win-Win-Situation und eine sehr, sehr schöne Zeit. Und da wurden sehr, sehr viele Brücken gebaut. Auf jeden Fall.
Aber wieso ist das dann so schnell wieder abgeflacht?
Ja, am Ende holt einen der Alltag wieder ein. Ne? Das ist eine Zeit, eine Phase, wie gesagt, Sport verbindet sehr, sehr und führt zusammen. Und ja, irgendwann, klar, die Leute kommen irgendwann auch wieder in den krassen Alltag. Es wird dann wieder kälter, der Winter kommt, die Gesichter verziehen sich wieder. Wenn die Sonne da ist, hat man das Gefühl, dass die Menschen freundlicher sind. Und ja, wenn der Alltag dann wieder einkehrt und jeder seine Problemchen hat, dann wird der Umgangston halt leider dann auch wieder rauer.
Ja, lass uns kurz ein Spiel spielen, nenne ich das. Also, was kommt dir als erstes in Sinn, wenn ich ein Wort sage und du sagst etwas dazu? Kannst dann eine Geschichte erzählen oder auch nur ein Wort, wie du magst, okay?
Okay.
Glück?
Glück. Ja, Glück hat man, glaube ich, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens ist. Es gibt, ich sag mal, 80-90% der Menschen auf der Erde haben weniger Glück. Die sind oder werden unter schwierigen Umständen, ob es jetzt nun Krieg, Armut, Hunger ist geboren und ich bin ein glücklicher Mensch, der auf der Sonnenseite des Lebens lebt und in Europa geboren ist und aufgewachsen ist. Das ist für mich Glück.
Okay. Hautfarbe.
Hautfarbe spielt leider immer noch im Jahr 2021 eine Rolle. Ich hoffe, dass ich das vielleicht noch miterlebe, dass es irgendwann mal keine Rolle mehr spielt, die Hautfarbe. Das muss das Ziel sein für alle. Und es freut mich aber, dass es zumindest auch überall Thema ist. Dass es in den sozialen Medien ist, dass es in generellen Medien ist. Vor 30, 40 Jahren, 50 Jahren war es nochmal anders. Und wir arbeiten dran. Leider sind wir noch nicht weit genug. Das ist auch ganz klar. Und es gibt noch sehr viel zu tun, aber ich hoffe, wie gesagt, dass wir beide, Hans, das noch miterleben dürfen, dass es keine Rolle mehr spielt.
Ja, ich hoffe das natürlich auch. Viele fragen ja immer, hat sich was verändert, ne? Von als wir angefangen haben, Fußball zu spielen, Profi zu werden, bis jetzt. Und ich sage immer, damals war es auffälliger. Danach hat man das so versucht zu unterdrücken oder man hat das unterdrückt, aber es war nicht weg. Ne? Es wurde nur nicht gezeigt, es war nicht weg, es war nie weg. Und jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo das wieder sehr stark gezeigt wird, wo wir uns besser helfen können, unterstützen können. Hier, Musik.
Musik ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Musik ist sehr, sehr wichtig für mich. Wo du es jetzt sagst, auch Musik hat eine extrem wichtige Rolle, glaube ich, auch in unserer Geschichte gespielt generell. Damals, ich bin aufgewachsen in meinem Umfeld, meine Freunde, mit Guns N' Roses, AC/DC, Hard Rock, Heavy Metal, war auch coole Musik auf jeden Fall. Mhm. Und auf einmal kommt Hip-Hop. Musik von Schwarzen. Mhm. Womit sich auch Weiße identifiziert haben. Das war für mich ein absolutes Novum. Natürlich gab es damals schon ein bisschen Soul und so. Und was ganz, ganz krass war mit der Musik, durch diesen Hip-Hop, der auch kam, diese krasse Realität. Klar in Texten aufzuzeigen, in was für einer Situation insbesondere auch die Schwarzen in Amerika waren. Man konnte sich aber trotzdem damit irgendwie identifizieren, weil es auch ähnlich für einen war. meine Mutter hat uns alleine aufgezogen. Wir waren häufig alleine zu Hause. Um mich herum war viel Kriminalität. Du hast immer Versuchung gehabt, mehrere Wege zu gehen. Du willst raus aus dieser Armut. Was bist du bereit dafür zu tun? Gehst du den normalen Weg oder gehst du einen anderen Weg? Und meine Mutter hat da viel, viel geleistet, mich auch auf den richtigen Weg zu lassen. Natürlich insbesondere durch Kirche und durch Glauben und ganz, ganz wichtig. Aber diese Musik, und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass durch diese Musik, auch insbesondere durch Sport war es schon damals auch schon so oft so, aber auch durch Musik, die Leute sehen konnten, okay, man ist schwarz, aber trotzdem kann man irgendwie was leisten. Es war ein Weg aus der Armut irgendwo heraus und auch Anerkennung. Ich kam auf einmal auf Partys und auf einmal war es irgendwie auch mal cool, schwarz zu sein. Und nicht nur ein Finger, dass jemand auf dich zeigt und sagt, oh, das, guck mal, da ist ein Schwarzer. Oh, haben wir noch nie gesehen. Und man merkt das ja. Man geht in einen Raum rein und alle gucken einen an. Und dann hat sich das irgendwie geändert. Für mich so, insbesondere so Ende 80er, Mitte 90er. Da war ich noch jung. Und dann später, aber auch mit 18, 19 so, wo es dann auch Musikläden und Clubs gab, wo du als Schwarzer willkommen warst und nicht, wo ich mit 5 weißen Freunden weggehe und die kommen alle rein und ich nicht. Also Musik war ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, insbesondere in schwarze Musik. Und für mich ist es umso schöner, dass ich, wenn ich jetzt durch die Jugendkabinen, durch die erste Mannschaft gehe, läuft nur Hip-Hop-Musik. Überwiegend mit schwarzen Interpreten und total anerkannt, etabliert. Ist für mich unglaublich. War damals undenkbar?
Ja, ich glaube auch, dass Musik, wie du schon sagst, Musik war in dem Bereich da, wo wir groß geworden sind, dass man dich anders wahrgenommen hat nochmal. Nicht mehr so, man war auf einmal cool, wenn die einen Schwarzen gesehen haben. Oh, der kann mich. Aber dann war natürlich auch wieder die Phase, wo die sagen, okay, der ist der Schwarze, da muss er doch rappen können, der muss tanzen können, der muss genau. Das können. Und das man hat dich dann auch schon wieder auch so ein bisschen in eine Schublade reingesteckt. Aber es war schon cool, wie du gesagt hast. Ja, wir sind gerade, wir kommen zum Ende. Von deinem Job her auch, was möchtest du jungen Talenten für die Zukunft mitgeben? Jetzt, weil wie ich dich kenne, ist es ja nicht nur das Sportliche.
Ja, junge Talenten, also generell soll jeder gucken, dass er an sich glaubt, dass er auch an Sachen arbeitet, auch an Sachen arbeitet, die ihm nicht gefallen. Weil das ist ja häufig das Problem, dass man irgendwie als Jugendlicher, als junger Mensch so hierauf keine Lust hat und darauf nicht. Und klar, man muss gucken, was einem gefällt. Man muss sich wirklich beschäftigen und auch trotzdem auch, man lernt auch durch Sachen, wenn man Sachen verrichtet, die einem vielleicht nicht so gefallen. Und es ist in jeder, egal jeder Tätigkeit, auch im Fußball gibt es Sparten, die einem nicht so gefallen. Ich habe zum Beispiel nie gemocht, irgendwie Krafttraining und im Kraftraum zu arbeiten. Also alles, was ohne Ball war, habe ich nie Lust drauf gehabt. Auch Laufen ohne Ball. Aber es sind Sachen, die gehören dazu. Man muss wirklich da durch. Und wenn man das schafft, sich zu überwinden und dafür irgendwie trotzdem sich zu begeistern oder sagen wir die Arbeit zu verrichten, dann kann man viel erreichen. Also man wird es nicht schaffen, indem man sich nur die Sahnestückchen aussucht und sagt, oh, ich mache genau nur das, was ich will und ich hoffe mal, dass ich das irgendwie packe, irgendwie was auch immer, was für ein Bereich, ob es jetzt Sport ist oder außerhalb des Sports, und dann wird das schon irgendwann. Man muss schon wirklich sehr, sehr hart arbeiten, mehr machen als andere und versuchen, sich auch weiterzubilden. Also ich versuche mich heute auch immer weiterzubilden, neue Sachen zu erlernen, Sachen zu hören, Podcasts zu hören und Leuten zuzuhören, wie sie Sachen gemacht haben, was für Ideen sie haben und diese Ideen vielleicht noch auszubauen. Ob es jetzt bei mir im Training ist oder in Gesprächen mit Spielern. Und jeder hat da, wie gesagt, seine Sache, die er macht und die versuchen, da kreativ zu sein, die auszubauen, innovativ zu sein, versuchen, viel zu connecten, zuzuhören und auch unangenehme Wege zu gehen. Es gibt auf jedem Weg gibt es tausende von Hindernissen und man muss halt darüber. Es reicht halt nicht, wenn man nur immer, oh, ich gehe mal da vorbei und da und ist bequem und man muss auch da mal hingehen, wo es weh tut, ne? Und wo man sich anstrengen muss. Das ist halt so.
Absolut.
Wenn man das verstanden hat, glaube ich, dann kann man viel erreichen.
Ja, bin ich bei dir. Was ich noch kurz sagen wollte, der Name Brücken bauen, der ist entstanden von einem Freund von uns, Danny.
Super.
Danny,
super, super. Ja, 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 ja,
der ist ein super Name. Mit ihm habe ich sehr lange mich ausgetauscht und dann sind wir auf den Namen Brückenbauen gekommen und mit, ja, nochmal Dankeschön an Danny hier für den sehr, sehr geilen Namen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Idee und ja, ich finde find den Namen super, muss ich sagen, Brückenbauen, gefällt mir sehr, sehr gut, Hans.
Das war ein sehr gutes Schlusswort, das war perfekt, hat mir echt gefallen, mit dir zu reden, zu diskutieren, deine Meinung einfach auch zu hören, den Weg, den du gegangen bist, war, ich wünsche besonders dir viel, viel Glück, besonders für deine weitere Zukunft als Trainer, egal in welche Richtung du gehst, das wird immer schon sehr positiv und gut sein. Du wirst dich immer richtig entscheiden.
Vielen, vielen Dank, auch wenn du gefühlt immer gegen uns tippst, aber ich weiß, woher das kommt. Das hat eine andere Historie. Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Podcast, generell auch für den weiteren Werdegang, auch deine Social-Media-Bereiche und ja, deinem Verein, den Blauen, auch wenn ich, ja, wenn ich jetzt kein Freund von dem bin, aber wünsche ich trotzdem, dass sie vielleicht ja, wieder schnell aufsteigen, damit wir wieder sehr, sehr ja, schöne Duelle haben.
Genau. Danke, Otto.
Bitte, bitte. Ciao.
Ciao.
Brücken bauen mit Hans Sapay. Ein Podcast von SWR3.